Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über eine halbe Million verkaufter Exemplare, Übersetzungen in viele Sprachen. Es war ein kolossales Debüt, das der Schriftsteller Eugen Ruge 2011 vorlegte mit dem Roman In Zeiten des abnehmenden Lichts. Ein Buch, das seine eigene historisch hochspannende deutsch-russische Familiengeschichte zur Grundlage hatte. Etliche weitere erfolgreiche Bücher folgten. Jetzt aber schlägt Eugen Ruge eine Brücke zu seinem Erstling mit einem neuen Roman, Metropol, so der Titel. Guten Morgen, Eugen Ruge, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Zentraler Ort der Handlung ist das Hotel Metropol in Moskau. Und dort logiert ab 1936 eine gewisse Lotte Germain. Das ist Ihre Großmutter, Herr Ruge. Wie kam sie denn dorthin in diesen doch schicken großen Palast?
Ja, also meine Großmutter hat gearbeitet für den Geheimdienst der Komintern, der Kommunistischen Internationale, also der Weltorganisation der kommunistischen Parteien. Und dieser hatte einen Geheimdienst, der hieß OMS. Also Abteilung für internationale Beziehungen, ein ganz harmloser Name. Aber selbst dieser Name wurde also nirgends erwähnt, die Abkürzung wurde nirgends erwähnt, dieses Ding existierte nicht, war also total geheim, aber sehr mächtig, sehr wirkungsmächtig durch die internationalen Verbindungen, die durch die Arbeiterbewegung, die eben bestanden. Ja, und für diesen Geheimdienst hat zunächst mein Stiefgroßvater gearbeitet und dann auch meine Großmutter, weil sie mit ihm zusammen war. Die hatten das Prinzip, die rekrutieren immer, wenn ein Partner wird immer mitrekrutiert, weil im Bett werden wahrscheinlich die meisten Geheimnisse ausgeplaudert. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sie auch. Und dann wurde sie eines Tages überraschend vom Dienst suspendiert. Allerdings auch nicht so überraschend, weil ein paar Tage vorher hatte sich herausgestellt, dass sie einen Mann kennt und sogar mit ihm befreundet ist, der im ersten großen Schauprozess 1936 im August verurteilt und auch erschossen worden ist, nämlich ein gewisser Alexander Emil. Und diese Bekanntschaft, ja, die war natürlich unter den Bedingungen des Stalinismus nicht besonders gesund. Und aufgrund dieser Bekanntschaft ist sie suspendiert worden vom Dienst und einquartiert worden ins Hotel Metropol, ein Luxushotel im Zentrum von Moskau. Und saß da mit ihrem Lebensgefährten und wartete.
Und dann begann eine quälende lange Zeit. Der Stoff zu diesem Roman, Eugen Ruge, der war als Idee schon da, als Sie die Zeiten des abnehmenden Lichts konzipierten. Da spielte Ihre Großmutter auch eine wesentliche Rolle. Aber es gab über Ihre Zeit in Moskau, schreiben Sie, so gut wie keine konkreten Fakten. Ihre Großmutter und Ihr Mann, die haben nie darüber gesprochen. Sie sind dann auf die Suche nach Dokumenten gegangen. Was haben Sie gefunden und wo?
Ja, ich habe durch einen freundlichen Hinweis eines befreundeten Historikers die Kaderakte meiner Großmutter gefunden im russischen Staatsarchiv für soziopolitische Geschichte. Die habe ich allerdings schon vor den Zeiten gefunden. Die hatte ich schon in der Hand. Aber je mehr ich mich mit dem Ding beschäftigt habe und je mehr ich versucht habe, auch diese Geschichte in die Zeiten mit einzubeziehen, desto klarer wurde mir, dass das ein einfach zu dickes Ding ist, dass das ein eigenes Buch ist. Und ich habe dann im Grunde bei den Zeiten ein bisschen geschummelt, habe diese Geschichte also rausgeschummelt aus den Zeiten und sie aufgehoben für einen möglichen anderen Roman. Mir war damals überhaupt noch nicht klar, ob ich das wirklich mache, was das wird, ob das eine Novelle wird oder was. Jedenfalls habe ich das erstmal aufgeschoben.
Ihre Großeltern, die erlebten dann diese Phase der stalinischen Säuberung auf ihrem Höhepunkt, kann man sagen, von 1936 bis 1938. Man schätzt, dass damals 1000 Menschen am Tag exekutiert wurden. Also die Gesamtzahl geht in die Hunderttausende, in die Millionen. Also die Schätzungen der Forschung, die gehen da stark auseinander. Von heute aus gesehen wirkt diese Zeit ja wie eine einzige grausame Groteske, weil die Willkür so offensichtlich war, absurde Vorwürfe, unter Folter erpresste Geständnisse von Verschwörung, Sabotage. Plötzlich war der überzeugteste Kommunist und Stalin-Verehrer ein Verräter. Wie war das für Sie jetzt, Herr Ruge, sich da hinein zu versetzen, in die Menschen, die ja gar nicht auch wussten, was ihnen geschah, wie ihnen geschah, sondern auch immer noch daran, und Ihre Großeltern waren das auch, die daran glaubten, dass sie dem größten, dem schönsten Menschheitstraum, dem Kommunismus, der Gleichheit von allen, dass sie den ja träumten und erleben würden.
Ja, wie ging es mir dabei? Ich glaube, von Bourdieu stammt der Satz, alles, was Menschen tun, kann man verstehen oder so ähnlich. Ja? Kann man verstehen, wenn man sich Mühe gibt oder doch fast alles. Man muss natürlich, wenn man sich auf sowas einlässt, muss man zuerst verstehen, was tatsächlich der Kommunismus damals bedeutete. Nicht? Das war also die Weltanschauung derer, die sich für am fortschrittlichsten, am wissenschaftlichsten hielten. Das war eine emanzipatorische Theorie und der Versuch, also die Menschheit zu befreien, zuerst in Russland und dann überall auf der Welt. Ja. Und das muss man verstehen, wenn man überhaupt begreifen will, wie Menschen dabei bleiben konnten und wie übrigens auch Nicht-Kommunisten, auch Linke in ganz Europa, auf der ganzen Welt sympathisieren konnten mit dieser ganzen Angelegenheit und auch die Augen verschließen konnten vor Ungereimtheiten, vor Dingen, die irgendwie ungeklärt blieben, beispielsweise in diesen Prozessen. Ja, und dann muss man versuchen, wenn man jetzt in die Geschichte konkret meiner Großmutter reingeht, muss man versuchen, sich wirklich vorzustellen, was wussten die denn zu dieser Zeit? Ja, da habe ich mir große Tabellen geschrieben, muss ich sagen, ja, und wirklich grün und blau und sonst wie markiert, was haben sie in der Pravda lesen können, was ist da passiert im Hintergrund, was sie nicht wissen konnten, was ist zur selben Zeit in der OMS passiert, ja. Also alles das muss man natürlich berücksichtigen und zu verstehen versuchen und dann kann man sich in diese Menschen einfühlen.
Es sei eine Geschichte darüber, was Menschen zu glauben bereit, zu glauben imstande sind, schreiben sie. Und ja, diese Paranoia, diese Furcht, die kriecht förmlich in die Seelen hinein, sodass ihre Großmutter am Ende beginnt, ja, sich selber schuldig zu fühlen und sich selbst praktisch zu verhören. Das ist ja eine irre Psychologie, aber so wie sie das entwickeln, glaubt man das sofort, dass es eine eigene Logik hat.
Ja, ich glaube, dass das auch so war. Ich meine, das sind natürlich Erfindungen, weil niemand, meine Großmutter hat sowieso über diese ganze Geschichte geschwiegen, aber auch in den Dokumenten ist das ja nicht, steht das ja nicht drin, was sie da gedacht und gefühlt hat. Nachts im Bett, wenn sie da unter diesen Gipssternen in diesem Nobelhotel lag. Nicht? Das kann natürlich niemand wissen. Aber ich glaube, so ähnlich muss es gewesen sein. Ja, am Ende, sie quält sich die ganze Zeit mit Zweifeln. Sie quält sich damit, ob eben das alles sein kann, was sie da sieht. Natürlich nur andeutungsweise, nicht so wie wir heute, nicht die von jetzt nachträglich da zurückschauen und nur alles wissen. Das wusste sie natürlich nicht, aber doch wusste einiges. Vieles war seltsam, zweifelhaft. Sie hat nicht begriffen, wie dieser Mann, den sie eigentlich gut kannte, wie der also ein Verräter und sein kann, wie der Mordanschläge auf Stalin geplant haben kann. Das war ihr natürlich alles nicht klar. Aber es ist eben so, dass der Wunsch, doch weiter dazuzugehören, ja, der Wunsch, Teil dieser Bewegung, dieser Gruppe, dieser Menschengruppe, Teil der kommunistischen Bewegung zu bleiben, dass das eben so stark war, dass sie dann im Grunde an sich anfing zu zweifeln. Sie fing dann an, daran zu zweifeln, ob sie möglicherweise das irgendwie alles falsch sieht und möglicherweise, dass es an ihr liegt, an ihrer Herkunft, an ihrer unzureichenden Bildung, ich weiß nicht was, also auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus, dass sie das alles nicht begreift. Da kommt sie an. Und das war für mich übrigens das Interessante an dieser ganzen Geschichte. Wie kommt man von Zweifeln, von anfänglichen Zweifeln zum Schluss zu dieser Figur, die sich selbst die Schuld gibt, die ja beinahe einverstanden ist damit, dass sie ins Umerziehungslager geschickt wird, damit sie nun endlich auch eine richtige Genossin wird. Ja.
Birgit Ruge, Sie erzählen nicht nur von den Opfern in Ihrem Roman, also links und rechts von Lotte und Hans werden die Kollegen, die Freunde, die Bekannten abgeholt. Es gibt auch eine Täterfigur in diesem Hotel Metropol, Wassili Wassiljewitsch, der oberste Richter der Prozesse. Eine Marionette im Grunde, der nur die Todesurteile zu unterschreiben hat, die von vornherein feststehen. Sie schildert ihn aber auch ja, sehr menschlich als angstgetriebenes Rad dieser Terrormaschine. Mhm. Und da lernt man also auch, die höchsten Offiziellen haben Angst. Jeden kann es treffen, jederzeit.
Ja, das ist das Problem. Also wenn er nicht 30.000 Todesurteile in anderthalb Jahren unterschrieben hätte, dann würde er einem leid tun. Er ist irgendwie ein armes Schwein. Er ist mit sich selbst ganz unzufrieden. Er ist auch mit seiner Rolle in diesem Prozess ganz unzufrieden. Er hat da eigentlich auch nichts zu sagen. Er muss da immer nur die Angeklagten aufrufen und muss zum Schluss die Todesurteile unterschreiben. Das ist seine Rolle. Den Prozess führt in Wirklichkeit Andrei Wyszynski, der alles mit Stalin abgekaspert hat.
Der Staatsanwalt.
Der Staatsanwalt, ja. Der also auch die großen Reden dafür. Die Anklage ist ja seitenlang. Ja, auch das Plädoyer zum Schluss ist ja seitenlang. Und der auch mit den Angeklagten übrigens die Geständnisse wirklich in Kleinarbeit, in tagelanger, wochenlanger, monatelanger Kleinarbeit abgesprochen hat, ja. Das ist alles ein irrwitziges System, was die da installiert haben. Und dieser Mann, wie gesagt, führt den Prozess. Und dieser Wassili Wassiljewitsch Wassili Wassiljewitsch Ulrich, ein kleiner, dicker, unbeholfener Mann eigentlich, nicht? Der hat nun diese Aufgabe, das juristisch festzumachen. Und der Witz dabei ist, dass er offenbar, obwohl er oberster Richter des Militärkollegiums der UdSSR ist, gar kein Jurist ist. Der Mann hat nie Jura studiert. Der ist da irgendwie über Standrecht und sowas. Im Bürgerkrieg ist der irgendwie aufgestiegen. Seine Frau war mal Sekretärin von Lenin. Irgendwie ist er da reingerutscht. Und wahrscheinlich weiß Stalin das, dass der Mann eigentlich gar kein Richter ist, dass er eigentlich ein Hochstapler ist, nicht? Und selbst wenn es nicht so ist, auf jeden Fall glaubt Wassili Wassiljewitsch Ulrich, dass es so sein könnte, dass Stalin das weiß. Und das reicht schon aus, um ihn völlig gefügig zu machen.
Die wahrscheinlichsten Details sind erfunden, die unwahrscheinlichsten aber sind wahr. Schreiben Sie, haben Sie mal eins dieser unwahrscheinlichen Details?
Na, eins der unwahrscheinlichen Details, die jetzt kein Schreckensdetail, aber doch unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich Lionel Feuchtwanger im Dezember 1936 im Zimmer neben meiner Großmutter wohnte. Und da gibt es so einen Vorfall, das schildert die Anne Hartmann in ihrem Buch über Feuchtwangers Reise in die Sowjetunion, wo also die Witwe des Antifaschisten Erich Mühsam dort in das Zimmer kommt und den um Hilfe bittet und der die also ziemlich barsch abweist. Zwischen diesen beiden Zimmern ist obendrein nur eine Tür, also keine Wand. Und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass meine Großmutter Zeuge dieses Vorfalls geworden ist. Also verrückt ist schon, dass tatsächlich ausgerechnet Feuchtwanger neben mir wohnt, ja, und dass sie dann auch noch Zeugin eines solchen Vorfalls wird. Ja, das ist ein Detail.
Fast alle um Hans und Lotte herum werden schließlich abgeholt, verhaftet, die meisten hingerichtet. Wir haben Lotte und Wilhelm oder Hans, wie er im richtigen Leben heißt. Wie haben die eigentlich überlebt?
Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie zum Schluss einfach ausgewiesen wurden, ein Visum nach Paris bekamen. Darüber gibt es Dokumente. Aus welchem Grunde? Wissen wir nicht.
Sie schreiben, es ist anscheinend ein blinder Zufall gewesen. Vielleicht wurden sie einfach übersehen, vergessen.
Schwer zu sagen. Mein Vater glaubte immer, mein Vater kannte ein bisschen was von diesem Vorgang. Der kannte die Akte nicht und hat nachweislich auch einiges falsch erinnert. Aber der dachte immer, Abramow Mirov, der Chef dieses Geheimdienstes, sei in Lotte verliebt gewesen. Ja. Das ist möglich, war eine sehr schöne Frau und möglicherweise war der in die verliebt, aber der war zu der Zeit schon längst tot. Er konnte also kaum Einfluss darauf gehabt haben. Man wusste offenbar nicht, man konnte ihnen offensichtlich nicht wirklich was nachweisen. Der Terror ebbte dann übrigens auch ab. Also irgendwann merkte Stalin auch, wenn das so weitergeht, dann sind alle tot. Nicht? Dann habe ich überhaupt keine Leute mehr, um sozusagen den Sozialismus hier zu verwirklichen. Und dann fing er auch an, das zu bremsen. Nicht? Und dann, so lange hatten sie irgendwie überlebt und dann wusste man nicht so richtig, was fängt man mit ihnen an. Dann hat man sie abgeschoben nach Paris.
Ja, Roman Eugen Ruge, das ist eine permanent bedrückende Lektüre, aber zugleich hat man den Eindruck, als ob man eigentlich nur so, nämlich literarisch, darüber schreiben kann. Und meiner Meinung nach ist es ein großes Buch geworden, wie ich finde, auf paradoxe Weise auch großartig gelungen. Ich habe mir nur vorgestellt, wie man sowas schreibt. Das muss Ihnen doch auch ein bisschen permanent das Herz zerrissen haben, oder?
Bei mir ist es so, ich lebe damit, seit ich denken kann. Lebe ich damit mit dem Wissen, dass es diesen Terror gegeben hat. Zwar kannte ich die Geschichte meiner Großmutter konkret nicht, ja, aber ich weiß, dass mein Vater eben im Lager war. Ich weiß auch, was da los war in diesen Lagern. Also ich habe dann doch, glaube ich, relativ kalt vielleicht nicht, aber nüchtern, ja, würde ich sagen, versucht, das eben einfach so gut wie möglich zu machen.
Danke, Eugen Ruge, für Ihren Besuch. Metropol, das ist Ihr neuer Roman. Im Rowohlt Verlag erschienen mit 432 Seiten zum Preis von 24 Euro. Alles Gute dafür.
Danke sehr.